Ich folge meinem Traum von einem Europa der Zukunft. Ich spreche mit Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst. Was mich besonders interessiert, ist das, was uns zu Menschen macht. Unsere Kreativität, Spiritualität und Sexualität. Ich heiße Gabriel Diakowski und das ist die Geschichte unserer Zukunft.
Andere führen einen Kampf für die Erde, die Dritten führen einen Kampf ohne die Erde. Die dritte Gruppe habe ich jetzt ein Stück weit zitiert, die halt mehr Ressourcen zur Flucht in den Mars stecken als in den Schutz der Erde und unseres Wohlbefindens.
Das ist Dr. Alexander Schmölz. Er ist Professor für digitalen Humanismus und Geschäftsführer des Österreichischen Institutes für Berufsbildungsforschung. Ob Co-Kreativität die Kreativität der Zukunft sei, wollte ich von ihm wissen und schließlich auch, woher er seinen Optimismus nimmt. Dr. Alexander Schmölz. Du forschst zum Thema Co-Kreativität. Was ist Co-Kreativität?
In kurzen Worten ist es das individuelle und gemeinschaftliche und gesellschaftliche Schaffen von Neuen, aber mit dem Gedanken auf den Impact, also mit diesem ethischen Gedanken auch, was hat die Kreativität für Folgen, was hat unser Denken und unser Handeln für Folgen, in sehr kurzen Worten.
Und worin unterscheidet sich Co-Kreativität oder dein Verständnis oder das Verständnis von Co-Kreativität vom Verständnis von gewöhnlicher Kreativität?
Also es war ganz lang in der Forschung, Kreativitätsforschung, einfach fokussiert aus der Psychologie auf kognitive Prozesse und individuelle Kreativität. Ja, und die Forschung war einfach ganz, ganz, ganz lang darauf fokussiert und es hat Studien gegeben, vor allem auch an der Schnittstelle zwischen Kreativität und Wahnsinn. Dann hat es ganz viele biografische Studien gegeben, wo halt zum Beispiel ein Einstein oder ein Van Gogh oder Künstler oder Forscherinnen angeschaut worden sind. Und es war eigentlich der Forschungsfokus immer auf das Individuelle. Und man hat sich das Gemeinschaftliche und das Gesellschaftliche an der Kreativität und auch das Kulturelle an der Kreativität einfach gar nicht angeschaut. Und es war einfach ein blinder Fleck. Wir haben sehr viel gelernt aus der Kreativitätsforschung, die auf das Individuum fokussiert. Aber gerade in den letzten 20 bis 30 Jahren hat sich ein interdisziplinäres Feld aufgetan, wo Kognitionsforscher mit Bildungswissenschaftlern, mit Psychologen, mit Philosophen zusammengekommen sind und festgestellt haben, hoppala, es gibt einfach einen extrem großen sozialen oder eben kollaborativen Aspekt in der Kreativität, wo es einfach darum geht, dass man gemeinsam sich Ideen zuwirft, gemeinsam was ausprobiert, auch weg von diesem Kognitiven, alles ist nur im Kopf, der wahnsinnige Genie im Keller, der sozusagen etwas produziert und dann die Welt verändert, hinzu, wir machen gemeinsam etwas, wir probieren Dinge auch, es ist viel diese Trial-and-Error-Geschichte, es ist viel dieses Gemeinsame, dieses Offensein, dieses Dialogische, dieses auch kritikfähig sein, konstruktiv Dinge weiterzuarbeiten, auch in Bewegung zu bleiben miteinander und die Dinge da und dort einmal tun, Artefakte zu bauen, wieder zu verwerfen. All diese Aspekte wurden in den letzten 30 Jahren untersucht und da ist man drauf gekommen, dass ganz, ganz viel von dem, was früher wegen dem blinden Fleck in der Forschung auf die Individuen sozusagen projiziert worden ist, eigentlich auch damals schon gemeinschaftlich passiert ist. Und dann hat man auch in dieser Forschung geschaut, naja, was hat denn den Einstein zum Beispiel ausgemacht? Und wenn man dann seine Tagebücher liest und so weiter und so fort und die Erzählungen aus dem Alltag, kommt man auch drauf, naja, die Spaziergänge im Garten oder an der Promenade mit Kolleginnen hat er extrem viel daraus geschöpft und er ist halt eher geschichtlich sozusagen als der dann hochstilisiert worden, der sozusagen das Neue und das Tolle erfunden hat. Aber da war ein riesiger Kreis an Menschen rund um ihn herum, die ihn inspiriert haben, mit denen er zusammen Dinge ausprobiert hat, Experimente gemacht hat. Und das war nicht das eine sozusagen Genie, das an der Grenze des Wahnsinns steht. Da gibt's ja auch dieses populäre Bild, ne, er mit der Zunge draußen, den zerzausten Haaren. Mhm. Das ist ja so ein bisschen archetypisch für diese Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ein Stück weit. Und das ist dann etwas, was halt eher geschichtlich hochstilisiert worden ist, aber nicht der Realität seiner Arbeit in der Community und in der Kooperation entsprochen hat.
Also du schilderst ja einen neuen Zugang zu Kreativität, die Co-Kreativität. Was für Konsequenzen hat das auf Bildung? Werden diese Aspekte einbezogen? Wie wirkt sich das praktisch aus, diese Erkenntnis, dass Kreativität immer sozusagen in Co oder in Gruppen passiert?
Es gibt schon immer wieder Pilotprojekte und es gibt auch Forschungen, was sind denn die pädagogischen Methoden oder die Methoden, die in der Schule, in der Erwachsenenbildung oder eben auch in Unternehmen bei Workshops eingesetzt werden soll, um das, was sozusagen teilweise auch als Co-Creation firmiert wird, in die unterschiedlichen Organisationen zu tragen. Und da ist einfach ganz, ganz wichtig, zum einen zu schauen, wo stehen denn die Leute? Was sind denn gerade die Routinen und Muster, die etabliert sind bei den Menschen, auch jetzt psychologisch oder organisational? Und von dort, von diesem Bewusstsein für die bestehenden Mustern, muss abgehoben werden. Ja, weil Van Gogh ist ein schlechtes und ein gutes Beispiel für Co-Kreativität. Ein gutes, weil er ja auch ganz, ganz lange den Standard gemacht hat. Er hat ja technisch ganz, ganz verfeinert auch das Stillleben gemacht und war sozusagen technisch sehr, sehr gut für seine Zeit und hat dann erst den Bruch in diesen Impressionalismus gemacht und hat dann erst damit sozusagen eine neue Kunstform eigentlich entwickelt. Und das Geniale, das jetzt sozusagen sichtbar ist von ihm, ist ja nicht, dass er technisch extrem gut Bäume malen konnte auch, ja, ganz realistisch, sondern dass er mehr oder wenigstens einen Bruch von diesen Routinen geschafft hat und auch mit anderen Leuten gemeinsam in letzter Konsequenz eine neue Kunstform entwickelt hat und dass damit das Neue eigentlich entstanden ist und immer wieder den gleichen Apfel zu malen oder immer wieder gleichen Baum zu malen, so toll das auch ist, wenn das wirklich realistisch gemacht werden kann, hat jetzt nicht den großen Impact gehabt oder ist nicht das große Neue, was da entstanden ist, sondern eigentlich die Schaffung einer neuen Kunstform, die davon abweicht, von diesen Routinen. Und genau deswegen ist er ein gutes Beispiel auch für Co-Kreativität, weil man muss von den gemeinsamen und auch individuellen Routinen abheben und dafür braucht es ein kritisches Bewusstsein. Was machen wir denn Tag ein, Tag aus? Was haben diese Routinen für Wirkung für unser Leben, für unser Denken? Und erst wenn wir ein Bewusstsein für die Routinen geschaffen haben, können wir diese Routinen brechen und Räume für Neues schaffen. Weil sonst wird es sozusagen neuer Wein in alten Schläuchen, wenn man so will. Da tut sich nicht viel. Da schmeckt vielleicht ein bisschen anders, aber es wird sozusagen kein neues Getränk, das es noch nie gegeben hat, entwickelt, sondern es wird besserer Wein, anderer Wein, für viele Gaumen ein neuer Wein, aber es wird nie diese disruptive Revolution in der Getränkeindustrie zum Beispiel geben, wenn man nicht wirklich diese Routinen neu denkt und von denen abhebt und sich einfach auch einmal bewusst ist, was macht man denn Tag ein, Tag aus, gemeinsam und für sich.
Und wie gestaltet man so einen Bildungsraum, in dem es möglich ist, Regeln zu brechen?
Zum einen braucht es die Flexibilität in den Räumen. Das heißt, es gibt in diesen, auch zum Beispiel auf der Pädagogischen Hochschule, so ein Future Learning Lab, da sind die Tische nicht fix. Das heißt, du kannst dich auch bewegen, wenn du willst. Du hast nicht immer die Reihen oder die Theaterbestuhlung, wo halt klar ist, wir haben eine Kultur des Sitzens entwickelt, wenn man so will, die nicht notwendigerweise für Lern- und Bildungsprozesse und vor allem für das Aufbrechen von bestehenden Routinen notwendig ist. Es ist gut zu merken, dass das eigentlich eine soziale Norm geworden ist, sich halt in Reihen aufzusetzen, hintereinander aufzusetzen, dem Vortragenden, der vortragenden Lehrerin zuzuhören. Wenn man sich aber das von der Außenperspektive anschaut, ist da eine Norm entwickelt worden, die es sonst nirgends gibt, außer im pädagogischen Kontext. Und das ist nicht nur eine soziale Norm, sondern auch eine räumliche, eine architektonische Norm geworden. Und neue Schulgebäude und neue Klassenzimmerarchitekturen brechen das schon auf. Und dann gibt es die Möglichkeit, am Boden zu sitzen, auf der Seite zu sitzen, sich abzusondern mit ein, zwei Kolleginnen und etwas zu machen, die Tische auseinanderzunehmen, neu zusammenzustellen in unterschiedlichen Formen und Höhen Und diese Möglichkeiten hat es sozusagen im klassischen Klassenzimmer der Maria Theresia nicht gegeben und ist in vielen Klassenzimmern der Gegenwart und wahrscheinlich auch noch der Zukunft immer noch aktuell.
Wo stehen wir denn so deiner Einschätzung nach in der Entwicklung dieser Co-Kreativität? Du hast jetzt Architektur erwähnt, Klassenräume. Ich kenne jetzt einige Räume, vor allem in der Wirtschaft, in Unternehmen, da ist man sehr bemüht, ebenso flexible Räume zu gestalten. Aber wie ist so deine Einschätzung? Was fehlt noch? Also du hast jetzt Architektur erwähnt, was ist mit der kognitiven Architektur?
Wir sind ganz am Anfang, weil wenn wir die ersten Forschungen, die es zur Co-Kreativität gegeben hat, da wurde es noch gar nicht so genannt, aber es wurde halt das Gemeinschaftliche und das Kollaborative in den Vordergrund gerückt, dann sind wir 20, 30, maximal 40 Jahre jung.
Weltweit oder in Österreich?
Weltweit. Da tut sich nicht viel.
Wieso können es die Amerikaner?
Können es die?
Also besser. Ich hatte ja letztens, den habe ich kurz schon erwähnt, den Ludovic Garzik. Der reist durch die Welt und erforscht Innovationsökosysteme. Und er hat gesagt, die sind uns der Häuser voraus. Und es beginnt ja auch in der Art, wie man miteinander spricht. Das wird zum Beispiel im angelsächsischen Raum wird viel mehr diskutiert. Und alleine dieses Infragestellen der Autorität und seines Denkens, allein das bringt schon viel, viel kreativere und innovativere Formen des Denkens hervor. Deshalb frage ich, ja.
Ich zweifle ein bisschen an der breiten Wirksamkeit dieser Einschätzung, weil es ist die Frage, ob man sich die Tech-Industrie anschaut und vielleicht die Ivy League-Universitäten oder sind diese Befunde auch aus den Community Colleges? Sind die auch aus den Public Schools, aus den Bronx? Das ist das, was ich meine. Ja, wir müssen uns, wenn wir solche Befunde diskutieren, schon auf eine solide und empirische Basis stellen. Und da würde ich sozusagen fast auch in Amerika bezweifeln, dass diese Form des Umgangs sozusagen eine sehr, sehr breite, außerhalb der Elite stattfindende Kultur ist, die da in diesem Befund benannt wird. Aber da müsste man sich dann wirklich sozusagen die konkreten empirischen Befunde anschauen. Und ich bin mir ganz unsicher, ob das in der Form überhaupt erhoben wird. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit diesen Befunden, die vielleicht sozusagen auf individuellen Erfahrungen basieren, die zwar ein Bild machen, aber die schwer sozusagen die Breite einer Innovationskultur, die bis in die Public Schools in den South Bronx gehen, jetzt als ein Beispiel.
Ja. Die Frage ist, ob das jemals passiert. Ja, wir sind in einer Zweiklassengesellschaft und es ist jetzt nicht im Sinne sozusagen der, die es haben, es unbedingt mit allen zu teilen.
Ja. Genau, das ist ein Grundproblem, um auf die Frage zurückzukommen, wie weit sind wir, ist dann meine und auch aus der humanistischen Sicht, es muss etwas für alle da sein und wir brauchen grundsätzlich schon auch das Ziel, so unrealistisch es sein mag, und dass wir das für alle sozusagen bereitstellen. Und nur dann, wenn wir sagen, das ist wirklich, hat eine Breitenwirksamkeit, können wir sagen, okay, wir sind vielleicht in Amerika in dem Aspekt weiter, aber in Österreich oder in anderen Gebieten vielleicht in den öffentlichen Schulen weiter als in Amerika. Ja, aber auch das ist jetzt sozusagen eher eine intuitive Frage, als dass ich jetzt hier empirische Befunde habe, die diese Annahme absichern würden. Ja, ich wollte es nur sozusagen ein Stück weit in Zweifel stellen beziehungsweise nachfragend sein, ob das denn wirklich so ist. Mein Befund wäre, dass es in gewissen Räumen, in gewissen Gebieten, sei es eben dort, wo die Eliten sich treffen, in den Ivy League-Universitäten, bei den Tech-Konzernen und so weiter und so fort, weit verbreitet ist. Wenn wir aber auch sozusagen nach Michigan schauen, in den kahl liegenden Industrial Belt, bin ich mir unsicher, ob das, was dort noch übergeblieben ist, auch genau solche kreativen oder co-kreativen Räume für Industriearbeiterinnen bereitstellt. Das ist sozusagen einfach meine Rückfrage an so einen Befund. Dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass wir zum Beispiel in Österreich mit gewissen Schulversuchen unter Umständen im öffentlichen Schulbereich ein Stück weiter sind als in Amerika. Dafür ist man unter Umständen in Amerika ein Stück weiter, was sozusagen die, die innovativen und großen Konzerne betrifft, die wirklich sich auch gutes Gehalt für Mitarbeiterinnen leisten wollen, die wirklich auch das machen, um Mitarbeiterinnen zu halten, werden solche Aspekte vielleicht eher hergestellt und auch dort, wo Innovation überhaupt gewünscht ist. Weil oft ist ja auch, und für viele Menschen ist ja auch das Leben in Routinen und immer den gleichen, wenn sich schon sozusagen positive etabliert haben für entweder eine wirtschaftliche Organisation oder das Wohlbefinden einer Person, gibt es auch keine guten Gründe, diese aufzubrechen und neu zu gestalten. Und dementsprechend ist auch die Zurückhaltung der Disruption kann durchaus sinnvoll sein, wenn man sich sozusagen kritisch anschaut, ist das, was da ist, fördert das Wohlbefinden, was ich habe, ehrlich? Ja, und das ist natürlich immer eine sehr, sehr schwierige Frage. Oder bin ich sozusagen so weit institutionalisiert selbst schon, dass ich die Freiheit gar nicht sehen kann, die damit verbunden wäre, wenn ich diesen Schritt mache? Ist es sozusagen eher, dass ich eben nicht diese Risikoaffinität habe und nicht aus meinem Castle sozusagen raus will, weil die Angst größer ist als die Hoffnung auf die Freiheit, die damit verbunden wäre und das größere Wohlbefinden, das damit verbunden wäre, wenn ich diese Routinen aufbreche. Also das sind psychologisch, sind da natürlich sehr, sehr viele und auch gruppendynamisch, wenn wir wieder bei der Co-Kreativität sind, gruppendynamisch sind da so viele unterschiedliche Dimensionen damit verbunden, dass es schwer ist, aus der Distanz einen allgemeinen Befund zu machen, sondern man müsste sich wirklich die unterschiedlichen Kontexte genau anschauen und dann sagen, hier und hier geht's gut, da und da sind wir schon sehr, sehr weit und hier gäbe es unter Umständen noch Aufholbedarf, dass größere Autonomie, größere Freiheit für Gemeinschaften in Organisationen, seien sie wirtschaftlich, in der Verwaltung oder im Bildungssystem, hervorbringen.
Also deine Kritik kommt ja aus einem Menschenverständnis, du hast es auch gerade erwähnt, du bist auch Professor für digitalen Humanismus, das war sozusagen eine humanistisch orientierte Kritik, das ist ja ein Riesenthema, eine Riesenfrage, es gibt keine richtige Philosophie, es gibt einfach nur unterschiedliche, die Amerikaner haben offensichtlich eine andere, mit dem fahren sie im Moment sehr dominant durch und über die Welt. Was versteht man denn unter digitalem Humanismus, also dein, sozusagen dein Verständnis und auch das, was du lehrst?
Im Zentrum steht der Gedanke, dass wir beim Einsatz und der Entwicklung von Technologie Werte, menschliche Werte in den Mittelpunkt rücken. Dass wir uns von Anfang an überlegen, welche Werte wollen wir denn fördern, uns auch wieder Bewusstsein für diese Werte schaffen. Und dann nicht nur die Technologie, sondern auch den Umgang damit und die eigentliche Praxis in den Unternehmen danach ausrichten und immer wieder sozusagen einen Schritt zurück machen und zu schauen, werden diese Werte in der Organisation wirklich gefördert, die wir durch die Technologie fördern wollten, oder sind so viele unintendierte Nebenwirkungen entstanden, die wir gar nicht mehr im Blick haben, weil wir nicht genau hinschauen, sind neue Routinen entstanden, die diesen Werten unter Umständen entsprechen, aufgrund der Art und Weise, wie wir Technologie eingeführt haben oder aufgrund der Art und Weise, welche Technologie wir angeschafft haben. Und wir haben sozusagen bei der Beschaffung der Technologie oder bei der Entwicklung der Technologie vielleicht nicht darauf geschaut, was für Werte damit produziert werden oder was für Nebenwirkungen entstehen können, die wir vielleicht gar nicht im Blick haben. Wenn wir ein Medikament nehmen, gibt es zumindest den Beipackzettel, den man lesen kann. Was gibt es denn da für potenzielle Nebenwirkungen? Und unten dran steht dann vielleicht noch, wenn Sie sich unsicher sind, konsolidieren Sie Ihren Arzt. Beim Ankauf oder der Entwicklung von Technologien, vor allem wenn viel diese weit verbreitete Haltung da ist, dass wir mit Technologien alle Probleme der Menschheit lösen können, wird vielleicht auch manchmal ein Stück weit zu schnell in die Börse gegriffen oder ein Stück weit zu schnell etwas implementiert, wo wir gar nicht sicher sind, was wollen wir damit eigentlich erreichen, welche Werte wollen wir in dieser Organisation, in dem Unternehmen, in der Verwaltung, in der Bildungseinrichtung damit eigentlich verfestigen oder neu einführen und dann schauen wir uns gar nicht an, ob das ein Jahr später überhaupt so weit gekommen ist, sondern wir sind eigentlich damit beschäftigt zu schauen, dass die Anwendung der Technologie passt und schauen uns gar nicht die Auswirkungen der Technologie an. Also diese Technikfolgenabschätzung ist sicher auch ein Feld, das ganz wichtig ist im digitalen Humanismus, wobei es eigentlich ein transdisziplinäres Forschungsfeld ist und auch Policyfeld ist, das aus unterschiedlichen Disziplinen sehr, sehr stark von Anfang an beeinflusst worden ist und wo tolle Grundlagen aus unterschiedlichen Disziplinen geschaffen worden sind.
Eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass sich unsere Vorstellungen von Zukunft nie um Menschen drehen, sondern immer um Technologien? Der Grund dafür ist, dass die meisten Zukunftsbilder aus Tech-Unternehmen, Marketingabteilungen und Investmenthäusern kommen. Es sind strategisch entwickelte Erzählungen einer Zukunft für Konsumenten. Die gute Nachricht ist, das lässt sich ändern. Die Geschichte unserer Zukunft ist eine Plattform für einen offenen und kreativen Dialog zu unserer Zukunft in Europa. Sie ist unabhängig und lebt von Ihren Abonnenten und Abonnentinnen. Schreiben Sie mir an redaktion@dguz.at. DGUZ steht abgekürzt für die Geschichte unserer Zukunft, mit wem Sie gern sprechen und welche Fragen Sie stellen würden. Ich freue mich auf Ihre Mail. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und zurück zum Interview.
Was sind denn das für Werte? Weil wir sprechen eigentlich schon seit, glaube ich, 20 oder 30 Jahren von Werten. Ich kenne kein Unternehmen, das nicht seine Werte hochhält.
Ja.
Was für Werte meinst du?
Na, grundsätzlich die Werte, die dem Humanismus sozusagen entsprechen, ist zum einen die menschliche Autonomie. Mhm. Das ist die höchstmögliche Freiheit für die Menschen und Unabhängigkeit, sowohl jetzt von den eigenen Mustern, die man vielleicht nicht gerne hat oder die einem nicht zu Wohlbefinden führen, aber eben auch die Unabhängigkeit von gesellschaftlichen Hierarchien, die Unabhängigkeit vielleicht von in Unternehmen. Das ist sozusagen umso mehr Freiheit, Autonomie, menschliche Freiheit, die damit verbundene Urteilskraft, das sind sozusagen klassische humanistische Werte, die wir uns anschauen können. Und dann kommt natürlich noch Aspekte wie die Menschenrechte dazu. Ja, wenn wir eine politische Charta des Humanismus haben, dann sind es zumindest die Menschenrechte.
Fühlst du dich als Europäer, wenn du so sprichst?
Nein.
Machst du dir Sorgen um Europa?
Natürlich.
Warum?
Ich mache mir Sorgen um Europa und ich mache mir Sorgen um die ganze Welt, weil eben, wie du gesagt hast, viele Unternehmen vielleicht schöne Werte auf ihre Fahnen schreiben, aber die eigentliche Praxis dann auf einmal antihumanistisch wird. Und das ist sozusagen unser großes Problem. Und auch deswegen ist der Humanismus und auch die Demokratie in großen Teilen auch der europäischen und auch der amerikanischen Bevölkerung in Kritik geraten, weil Humanismus und Demokratie oft als Fahne für Unmenschliches verwendet worden ist. Dass sowas wie humanitäre Kriege ist ein Widerspruch in sich. Aber es wurde ganz, ganz oft sozusagen verwendet. Aber eben auch in Unternehmen, die sich groß Aspekte der Freiheit auf die Fahnen schreiben und dass die Mitarbeiterinnen sozusagen im Zentrum stehen und dass da alles getan wird, ist dann doch vielleicht das gute Geld und nicht der Mensch, der da involviert ist, das letzte Ziel. Und die Werte, die menschlichen Werte oder die humanen Werte, die dann auf das Leitbild gepflanzt werden, entsprechen nicht notwendigerweise dem, was dann in letzter Konsequenz das letzte Ziel ist, nämlich nicht das Wohlbefinden des Menschen, sondern Gewinnmaximierung. Das wäre jetzt sozusagen eine Kritik aus einer anderen Ecke, die dem Humanismus auch nicht fern ist.
Glaubst du, haben wir eine Chance in Europa? Ich meine, das, was du ansprichst, dieses Menschenbild, und das sind alles philosophische Gedanken, das sind schöne Gedanken, das wird wahrscheinlich auch keiner widersprechen. Trotzdem sagst du selbst, die Praxis läuft dem zuwider. Haben wir eine Chance in Europa, dieses Menschenbild und diesen Anspruch der Co-Kreativität des digitalen Humanismus durchzusetzen?
Absolut. Wenn wir weiterhin sozusagen selbstkritisch unsere Praktiken anschauen und wirklich ehrlich von dem Menschenbild über eine konkrete Ethik in die Praxis gehen und immer wieder eben diesen Schritt zurück machen und uns anschauen, entspricht die Praxis eigentlich noch unseren Werten, unseren Zielen, unseren Intentionen oder sind wir aus guten Gründen ein Stück weit von diesem Weg abgekommen. Und genau diese kritische Reflexion über die eigenen Werte und die eigene Praxis, die hat ein Stück weit gefehlt, weil wir auch im Humanismus noch recht jung sind, wenn man so will, und auch die Menschenrechte nichts in Stein gemeißeltes sind und auch die Demokratie nichts ist, was in Stein gemeißelt ist, sondern es ist eine contested area in letzter Konsequenz. Und wenn sozusagen die Wiege dieser Gedanken und die Menschen, die in diesen Gebieten leben, auch schon davon abgekommen sind, weil es so wichtige Kritik gibt und weil halt oft nur der Wert in den Vordergrund gestellt wird, aber nicht die Praxis danach ausgerichtet worden ist, dann haben wir ein Problem. Aber grundsätzlich, wenn wir genau das schaffen in Zukunft, nämlich einen praktischen Humanismus und einen praktischen digitalen Humanismus zu fördern und eine Diversität von unterschiedlichen Praktiken zu fördern, wo wir sehen, dass das nämlich gelingt, nämlich diese Verbindung aus Werten, Ethik und Praxis und diese Praktiken heben und diese Communities heben, wo wir sehen, das gelingt, wo ein gemeinsames Miteinander zur schönen Gestaltung der Erde und der Gemeinschaft und das Aufbrechen von Routinen, die nicht nur gesellschaftlich, sondern auch persönlich ungesund sind, da sind wir wieder bei der Kognitivität, wenn wir das schaffen, dann haben wir auch in Europa wieder die Chance dieses viel zitierten dritten Wegs, der mit dem AI-Act ja auch ein Stück weit schon gegangen sind, es fehlen nur die notwendigen Investitionen im Moment dafür und hier haben wir auch einen dritten Weg genommen, weil wir wissen, wie in China Technologie sozusagen kollektivistisch eingesetzt wird, dass da ist eine totale Institutionalisierung des Individuums und die Unfreiheit sozusagen so stark in den Köpfen, dass man sagt, ja, das ist eh gut, dass mein Gesicht gescannt wird, wenn ich bei Rot über die Ampel gehe und dann sofort mein Social Credit System sozusagen zuschlägt, um es jetzt überspitzt zu formulieren. Oder in Amerika den Weg gewählt haben, dass die großen Tech-Konzerne nicht nur eine starke Lobby haben, sondern sozusagen, wie es jetzt passiert mit Musk, dass sie sozusagen im Zentrum der Deregulierung stehen für die eigenen Interessen und für die eigene Gewinnmaximierung und für die Flucht zum Mars. Da gibt es einfach viele Menschen schon, die die Erde schon aufgegeben haben und eigentlich nur noch danach streben, sozusagen diese zu verlassen, und dementsprechend wird hier auch nichts mehr eingesetzt für unsere Erde, die wir haben, und weil es einfach auch kein Interesse gibt und weil hier ein Fatalismus eingekehrt ist, ein Aufgeben eingekehrt ist, diese Chance eben nicht mehr gesehen wird, die ich jetzt für Europa, aber auch für die Erde noch habe, die in einem sehr grundlegenden Humanismus halt verankert ist, dass wir was gemeinsam tun. Einige sagen schon, wir haben die Erde aufgegeben, wir schauen nur, dass wir wegkommen, sobald es kracht. Entweder in den Bunker, den viele bauen, oder auf den Mars.
Wir führen einen Kampf um die Erde?
In diesem Sinne schon. Ja, in diesem Sinne führen einige noch einen Kampf um die Erde, andere führen einen Kampf für die Erde, und die Dritten führen einen Kampf ohne die Erde. Das sind die dritte Gruppe, habe ich jetzt ein Stück weit zitiert, die halt sozusagen die Flucht ab den Mars, mehr Ressourcen zur Flucht in den Mars stecken als in den Schutz der Erde und unseres Wohlbefindens.
Siehst du uns Europäer als Schutzmacht der Erde?
Nein.
Du hast vorhin erwähnt, dass wir sozusagen diesen dritten Weg gehen können oder sollten in Europa. Im Moment funktioniert das aber nur über Gesetze, Regelung, der AI-Act ist ein Gesetz. Wie sieht denn sozusagen eine kreative Entwicklung dieses europäischen oder dritten Weges aus? Wie sollen wir kreativ sein? Wie soll Innovation entstehen? Gesetze machen nicht innovativ. Wir haben ein Riesenproblem damit. Investoren ziehen laufend Geld ab, weil sie eben Gesetze und Bürokratie ankreiden. Ja, damit kann man kein Geld machen. Also siehst du auch, dass wir da viel Dunkelheit vor uns haben? Also ich sehe da keinen Lichtblick.
Ich sehe viele Lichtblicke und der AI-Act oder auch der Accessibility-Act, wo jetzt sozusagen die Schonfrist abläuft, wo es darum geht, Services und Produkte barrierefrei zu gestalten, das sind grundsätzlich von der Intention, von den Werten her, sage ich jetzt einmal, wichtige Regulative. Und diese Regulative können ja auch Sicherheit geben für Innovation. Wien ist ja auch nicht deswegen bekannt dafür, dass sich viele auch Unternehmen gerne ansiedeln, weil wir keine Steuern verlangen hier oder weil die Gesetze im wirtschaftlichen Sinne so toll sind, sondern weil die Lebensqualität der Stadt genau die Unternehmen anzieht, die ihren Mitarbeiterinnen genau diese Lebensqualität auch finanzieren wollen. Und dementsprechend gibt es ja unterschiedliche Standortfaktoren auch. Ja, es ist nicht immer nur die Deregulierung, es ist nicht immer die Entbürokratisierung, sondern es ist Rahmenbedingungen für gutes Leben schaffen, die attraktiv für viele Menschen sind. Und die halt vielleicht nicht noch einen Dollar mehr, noch einen Euro mehr. Ich habe schon so viel Geld, so viel kann ich im ganzen Leben gar nicht mehr ausbringen, aber ich bin immer noch auf die Gewinnmaximierung orientiert, dass man sozusagen diese Investoren dadurch vielleicht und aus gutem Grunde, weil sie gegebenenfalls auch zerstörerisch wirken, nicht gerne im Land hat. Und andere, die eben das Wohlbefinden der Menschen auch zumindest neben die Gewinnmaximierung stellen, schon attraktiv sind. Deswegen sind wir auch eines der reichsten Länder, nicht nur aus diesen Gründen, aber auch aus diesen Gründen sind wir einer der reichsten Länder auf der Welt und haben eine extrem hohe Lebensqualität, sogar in den urbanen Räumen, mit denen ja ganz viele andere Leute, gerade mit den urbanen Räumen, kämpfen ja ganz, ganz viele andere Länder und tun sich sehr, sehr schwer, auch das Wachstum der Städte so zu gestalten, dass Lebensqualität im größeren Sinne noch möglich ist.
Also ich bin grundsätzlich deiner Meinung, inhaltlich stimmen wir komplett überein. Ich bin nur weniger optimistisch als du. Wenn du in die Börsen schaust, oder jetzt gerade Trump ist unterwegs im Nahen Osten, er hat gestern einen riesen Deal gemacht, er hat sehr viele Waffen verkauft. Ich frage mich nur, wie viel Philosophie ist realistisch? Und noch einmal, weil wir kommen dann zurück zur Co-Kreativität, ja, also auch, ist ja sozusagen, da sie so jung ist, ist sie ja auch hoffentlich die Kreativität der Zukunft. Wie gestaltet man die? Architektonisch hast du schon erwähnt, man muss ja nicht immer sitzen, man kann auch mal stehen oder sich bewegen. Nichtsdestotrotz passiert das meist an den Universitäten. Da wird vorgelesen, es gibt sozusagen Doktortitel, Magistertitel, es gibt Einreichstellen, es gibt sozusagen Förderungen auch in Österreich. Auch da muss man sehr viele Formulare. Also ich bin mir nicht sicher, wo ist die Grenze zwischen Realität und Philosophie? Und bitte belehre mich eines Besseren.
Die Grenze ist sehr, sehr schwammig, je nachdem, mit wem du redest. Ja, für mich ist gibt es kaum Grenzen, weil Philosophie ein Stück weit auch eine Weltanschauung ist oder weltanschauliche Philosophie, die auch sehr intuitiv ist teilweise, die kann ja ganz, ganz stark auch Orientierung geben den Menschen. Die kann eben auch aus dem Fatalismus herausführen, so dass wir uns zumindest darauf verständigen, dass du und ich hier sozusagen versuchen, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir dem Wohlbefinden und sozusagen der Rettung, wenn man so will, der Erde auch im Sinne eines guten Lebensraums für die Menschen, was die Natur betrifft, dass wir uns gemeinsam Gedanken darüber machen, dass wir Dinge tun können, wo wir selbst davon überzeugt sind, dass sie so eine humanistische Wirkung entfalten können, wenn deine Hörerinnen eben sich das anhören, vielleicht ein Stück weit Hoffnung mitbekommen, vielleicht ein Stück weit an auch dieser intuitiven Philosophie und dieser praktischen Philosophie mitbekommen und für den eigenen Bereich zumindest, für die eigene Bubble, für das Miteinander, das wir uns als gut vorstellen, dort Wirkung entfalten, wo es möglich ist, diese auch zu entfalten. Und das kann in der Familie sein, das kann in der Partnerschaft sein, das kann in der Auseinandersetzung mit den Kolleginnen sein. Da gibt es ganz, ganz, und diese Orte zu identifizieren, wo es noch möglich ist, auch aus dem eigenen Wirken heraus humanistische Werte zu entfalten. Dort ist ein Stück weit die Hoffnung, auch wenn man darüber diskutieren kann, sozusagen wie groß die Hoffnung sozusagen für die Erde ist, wenn einige schon eben flüchten, auf den Mars flüchten wollen.
Hast du denn Beispiele für so erfolgreiche Innovationen, digital humanistisch gedacht, ob das jetzt Tech ist oder aus welchem Bereich auch immer?
Es gibt sehr, sehr tolle Versuche, zum Beispiel im Value-Based Engineering, also das ist sozusagen ein wertebasiertes Ingenieurwesen, wenn man so will, aber eben auch Technologieentwicklung. Da gibt es zum Beispiel schon auch von der Internationalen Standardisierungsorganisation einen eigenen Standard, wenn man so will. Wie passiert denn das? Ja, und das ist etwas zum Beispiel, das schon sehr, sehr stark in die Praxis kommt, weil es von der ISO eben sogar auch so einen Standard gibt. Und die Stadt Wien ist dabei, dieses Value-Based Engineering für die eigene Verwaltungsinnovation einzusetzen. Und das heißt eben auch, konkret sich auf die Werte zu verständigen, die wir mit der Technologieentwicklung vorantreiben wollen. Das ist etwas, was sehr, sehr konkret im digitalen Humanismus auch verhaftet wird und aus dieser Philosophie heraus und auch aus den praktischen Gemeinschaften, die an dem digitalen Humanismus arbeiten, entstanden ist.
Gut, dann noch eine letzte Frage. Was sind denn Skills in der Co-Kreativität der Zukunft?
Also zum einen ist es ganz, ganz wichtig, bewusst die eigenen Muster zu erkennen.
Ist das Introspektion?
Das ist zum einen Introspektion, aber das ist auch produktive Kritikfähigkeit und Offenheit im Umgang mit. Wenn dir was nicht passt an mir, sag mir das offen. Versuch vielleicht Worte zu finden, die ich annehmen kann, aber mir ist sozusagen lieber einmal zu hören, direkt angesprochen, was wirklich falsch rennt, also sozusagen stillschweigend und passiv-aggressiv, wenn man so will, zu vermeiden. Also auf der einen Seite ist die Introspektion sehr, sehr wichtig, aber auf der anderen Seite ist eben auch die Offenheit und die Dialogfähigkeit und das kritische Auseinandersetzen miteinander ganz, ganz zentral.
Das können wir ganz gut in Österreich miteinander sprechen. Vielen Dank, dass du da warst. Es war alles ein bisschen disruptiv heute und sehr schnell. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Ich hoffe, wir konnten inspirieren. Danke fürs Dabeisein. Tschüss aus Wien und bis zum nächsten Mal.